Von der Sonne erzeugter Strom aus Solaranlagen ist gut fürs Klima. Und trotzdem wird er in Deutschland zum Teil einfach weggeschmissen. Immer mehr Strom in Deutschland kommt aus erneuerbaren Energien. Im vergangenen Jahr kam über die Hälfte des genutzten Stroms in Deutschland aus Solar- oder Windkraftanlagen. Auch immer mehr private Haushalte bauen sich PV-Anlagen, also Photovoltaikanlagen, aufs Dach oder den Balkon. Die Erzeugung von grünem Strom klappt an manchen Tagen so gut, dass sie für das Stromnetz zur Gefahr wird. NDR-Reporter Nils Naber beschäftigt sich mit der Energiewende. In dieser Folge geht er mit uns der Frage nach, wieso steht sich Deutschland bei der Nutzung erneuerbarer Energien selbst im Weg? Und wie kann die Energiewende klappen? Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Donnerstag, der 17. April. Hallo Nils.
Hallo Viktoria. Ich habe Christina Bönning-Huber besucht. Das ist eine Anwältin, die sich mit Energierecht beschäftigt. Die wohnt mitten in Mecklenburg-Vorpommern in einem kleinen Dorf. Da ist sie vor ein paar Jahren hingezogen und hat sich ein Haus gebaut mit ihrem Mann zusammen. Und auf diesem Haus ist eine ganz große Photovoltaikanlage, also Solaranlage drauf.
Weil ich schon immer das sehr faszinierend fand, möglichst autark zu sein. Ich finde, Energie ist eine wahnsinnig wichtige Sache.
Ja, das machen immer mehr Leute, ne? Also Solarpaneelen auf dem Dach oder auch so Balkonkraftwerke, das sieht man immer mehr. Und die Leute machen das ja wahrscheinlich, um autark zu sein, aber wahrscheinlich ja auch ein bisschen, um dem Klima was Gutes zu tun, oder?
Ja, sicher. Es geht immer auch ums Klima. Es geht immer um beides gleichzeitig. Also es ist die Idee, ich produziere Strom aus erneuerbaren Energien für mich, tu was fürs Klima und gleichzeitig tue ich auch noch was für meinen Geldbeutel.
Die Leistung der neu installierten Photovoltaikanlagen steigt.
Strom aus Wind, Sonne, Biomasse und Wasserkraft machte konstant den Hauptbestandteil des deutschen Stromverbrauchs aus.
Immer mehr Strom wird aus erneuerbaren Energien gewonnen.
Vor allem Unternehmen und Landwirte lassen zunehmend Anlagen installieren. Die meisten Anlagen gibt es aber nach wie vor auf Wohnhausdächern.
Das Problem ist, dass es eben mittlerweile sehr viele, man sagt, Aufdachanlagen gibt, also kleinere Solaranlagen auf Häusern. Und wenn der ganze Strom, der von diesen Dächern kommt, in den Häusern genutzt werden würde, dann gäbe es überhaupt gar kein Problem. So ist es aber nicht. Es gibt natürlich in vielen Häusern Speicher, aber die sind meistens am Vormittag sind die schon voll. Ja? Und ab dann fließt der Strom ins Netz, ins Stromnetz. Und wenn das eben ganz viele Anlagen sind und da unkontrolliert Strom ins Netz fließt, dann ist es für die Netzbetreiber sehr schwierig, das Netz im Griff zu behalten. Also das Netz darf man sich nicht vorstellen wie so ein Bach, wo Wasser fließt. Und wenn es regnet, dann ist eben mehr Wasser im Bach und das fließt schon irgendwo hin und dann ist alles in Ordnung. Sondern im Stromnetz müssen Angebot und Nachfrage immer in einem bestimmten Verhältnis sein. Die Frequenz muss immer stabil sein. Und wenn plötzlich viel Strom ins Netz kommt, also zu viel, dann müssen die Netzbetreiber eingreifen, das Netz in den Griff bekommen. Und das kann auch dazu führen, dass sie eben für bestimmte Zeiten ganze Netzgebiete, also Wohngebiete zum Beispiel, vom Netz trennen müssen, um das Netz wieder in den Griff zu bekommen. Und dann herrscht da zeitweilig in diesen Gebieten eben Stromausfall. Deswegen muss man wissen, wo kommt der Strom her, wo fließt er hin. Und bei diesen kleinen Anlagen ist es halt oft nicht genau ersichtlich, was eigentlich da genau stattfindet. Und wenn das sozusagen ein, zwei Anlagen sind, um mal einfach auszudrücken, dann ist das egal. Ja? Wenn es aber zehntausende Anlagen sind, das ist was anderes.
Und wieso haben wir manchmal dieses Überangebot, also zu viel Strom aus diesen erneuerbaren Energien?
Ja, das liegt einfach daran, am Wetter. Ne? Wenn die Sonne stark scheint und der Wind stark weht, dann produzieren die PV-Anlagen viel Strom und die Windkraftanlagen produzieren viel Strom. Und dann kommt es einfach dazu, dass mitten am Tag, man spricht da von der Mittagsspitze, weil die Sonne im Mittag ja am meisten Energie liefert sozusagen, dann einfach unfassbar viel Strom da ist und man eigentlich gar nicht weiß, wohin damit, weil da so viel Strom ist.
Also, dass Solaranlagen viel Strom produzieren, das ist ja eigentlich sinnvoll. Aber wenn zu viel Energie daraus auf einmal ins Stromnetz eingespeist wird, dann kann es zu Stromausfällen kommen, weil das Netz überlastet wird. Gibt es da Lösungsansätze.
Es gibt eine neue Regelung, die sagt, neue Anlagen sollen nur 60% ihrer Maximalleistung einspeisen können. Also von vornherein. Oder sie brauchen ein Gerät an der Anlage, das quasi die steuerbar macht. Das heißt, dass der Netzbetreiber von seiner Netzleitstelle aus sagen kann, okay, diese Anlage, die steuere ich jetzt mal runter.
Wir haben früher vielleicht mal 50 Mal, ja, vor 6, 7, 8 Jahren, ja, in die Erzeugung eingegriffen. Und wenn ich sage, wir haben heute 5000 Mal eingegriffen, ist das viel, viel mehr.
Das hat mir Thorsten Maus erzählt aus der Geschäftsführung von EWE Netz, einem großen Verteilnetzbetreiber in Niedersachsen.
Wir regeln runter, entweder teilweise oder auch ganz, ja, geben ein entsprechendes Steuersignal an die Anlagen und sorgen dafür, dass die Einspeisung sich reduziert dann.
Da haben wir uns getroffen in der Netzleitstelle, das heißt umgeben von lauter Bildschirmen, wo Mitarbeiter saßen und das Netz kontrolliert haben.
Kleinere Anlagen sind so viele geworden, dass sie für das Netz inzwischen auch signifikant sind und auch kritische Situationen auslösen kann.
Ist natürlich alles ein bisschen wahnsinnig, weil eigentlich brauchen wir den Strom so viel es geht von grünem Strom und dann regeln wir ihn ab. Das ist irgendwie alles für jemanden, der eine Voranlage sich aufs Dach stellt, denkt man sich vielleicht, hey, was ist denn hier los? Also ich dachte, ich tue was Gutes und jetzt drehe mir den Hahn zu, aber so ist es.
Wenn ich also auf meinem Dach mehr Strom produziere, als ich in meinem Haushalt verbrauchen kann, dann wird der überschüssige Strom ins allgemeine Stromnetz eingespeist. Und wenn dann zu viel Strom im Netz ist, abgeregelt. Abgeregelt, das bedeutet sowas wie gedrosselt. Um das zu verstehen, müssen wir, glaube ich, erstmal verstehen, wie dieses Stromnetz überhaupt generell funktioniert.
In Deutschland gibt es verschiedene Netzebenen. Es gibt die untere Netzebene, das sind die sogenannten Verteilnetzbetreiber. Da gibt es ungefähr so 800 davon in Deutschland. Die sind dafür da, Häuser anzuschließen. Mit denen hat man dann persönlich als Kunde Kontakt, wenn man zum Beispiel eine PV-Anlage aufs Dach bekommt. Und da gibt es Netzebenen drüber. Und auf der höchsten Netzebene, das sind die Stromautobahnen sozusagen, da ist die höchste Spannung und da wird der Strom dann über ganz lange Distanzen transportiert. Das sind wieder andere Netzbetreiber. Und alle Netzbetreiber müssen ihr Netz irgendwie im Griff behalten. Bei Windkraftanlagen und großen PV-Anlagen, die man auf den Wiesen sieht, ne, diese Freiflächenanlagen nennt man das, da ist es so, das wird alles professionell gemanagt. Die Stromnetzbetreiber können sagen, diese Anlage, die fahren wir jetzt mal runter, die soll jetzt keinen Strom mehr liefern, weil wir müssen das Netz hier im Griff behalten. So, dann können sie direkt kommunizieren mit den Anlagen und die runterregeln. Bei den Hausanlagen ist das alles schwierig. Und das liegt daran, dass man eben über viele Jahre versäumt hat oder sich zu viel Zeit gelassen hat, wie man auch immer das ausdrücken möchte, da sogenannte Steuerungstechnik einzubauen. Und das ist ein großes Problem, dass man das einfach zu lange versäumt hat.
Also das heißt, dieses Stromnetz in Deutschland, das ist einfach nicht modern genug?
Ja, man kann sagen, es ist nicht modern genug, aber diese Transformation ist ja auch riesig. Die ist gigantomanisch, was wir hier machen. Also in anderen Ländern ist man da schon viel, viel weiter. Und das ist jetzt ein Problem. Wir müssen das Netz auf unterschiedlichsten Ebenen ausbauen. Es reicht eben nicht nur einfach, wir bauen eine große Stromleitung von Norddeutschland nach Bayern und das Problem ist gelöst.
Netzbetreiber müssen leistungsfähige Kabel verlegen, um zum Beispiel Windstrom aus dem Norden im ganzen Land zu verteilen. Und das ist teuer. Und Verbraucherinnen und Verbraucher spüren das auch auf ihrer Stromrechnung.
Das heißt, auf unterschiedlichsten Ebenen muss da was passieren und das kostet eine Menge Geld.
Also du sagst, das Stromnetz müsste dringend modernisiert werden. Jetzt hast du vorhin schon mal Speicher angesprochen. Könnte man den Stromüberschuss nicht irgendwo speichern, bevor man ihn sozusagen wegwerfen muss? Also zum Beispiel bei Christina Böning-Huber mit ihren Solarpanelen bei ihr zu Hause auf dem Dach. Könnte die ihren Strom, den sie gerade nicht braucht, irgendwie speichern, damit er nicht verloren geht?
Absolut. Also ich meine, die meisten Privatleute, die sich jetzt eine PV-Anlage aufs Dach stellen, kaufen sich immer auch gleich schon einen Speicher, wo sie dann ihren Strom auch zwischenspeichern können, wie eine große Autobatterie, sage ich mal so. Und daraus können sie dann auch Strom beziehen, wenn es zum Beispiel draußen Nacht ist. Das ist einfach schon ziemlich normal. Und Christina Böning-Huber hat auch einen großen Stromspeicher im Keller. Wir sehen aber jetzt auch, dass riesig große Batteriespeicher gebaut werden. Ich habe auch einen besucht. Da werden dann riesig große Strommengen gespeichert. Jetzt muss ich das vorstellen wie Schiffscontainer, die in einer Reihe aufgestellt sind. Und insgesamt geben die dann eine große Batterie. Und da kann eben ganz viel Strom dann gespeichert werden für ein paar Stunden und auch wieder ein paar Stunden abgegeben werden. Das können dann Zehntausende Haushalte sein, die aus diesem Speicher dann versorgt werden können. Das ist ein riesiger Boom, der gerade stattfindet. Also es sollen ganz viele solche Speicher entstehen. Die leben eben davon, dass der Strom manchmal in Hülle und Fülle vorhanden ist. Dann ist er billig. Zu späteren Zeitpunkten ist er halt dann wieder teuer, weil dann ist zum Beispiel ist es dunkel draußen oder sowas. Und dann geben die den Strom wieder ab und davon leben die quasi, von dieser Preisdifferenz.
Also das sind private Stromspeicher. Die finanzieren sich dann über den Verkauf des dort gespeicherten Stroms. Wie groß ist denn das Potenzial, dass solche Speicherzentren und private Stromspeicher tatsächlich bei der Energiewende helfen können?
Erstmal ist es toll, dass es diese Batteriespeicher gibt. Die helfen auf jeden Fall, das Netz stabiler zu halten. Die helfen, den Strom zu nutzen, anstatt ihn abzuregeln und wegzuschmeißen. Aber es ist eben zeitweise so viel Strom, der produziert wird, da können die bisherigen Speicher das eben nicht ganz aufnehmen. Wir müssen mal gucken, was da jetzt ist, wenn da mehr Speicher irgendwann entstanden sind. Aber auch dann dürfte immer noch mehr Strom produziert werden, als aufgenommen werden kann.
Also den überschüssigen Strom zu speichern, das ist gerade auch noch nicht die endgültige Lösung. Gibt es nicht irgendeine Möglichkeit, den Strom dann direkt zu nutzen, wenn er da ist, statt ihn quasi wegzuschmeißen?
Es ist zunehmend deutlich, dass der Strom dann genutzt werden müsste, wenn er in Hülle und Fülle vorhanden ist. Dass das in Deutschland noch nicht so richtig durchgedrungen ist, hängt damit zusammen, dass die Digitalisierung in Deutschland des Stromnetzes noch nicht richtig vorangeschritten ist.
Das musst du mal kurz erklären, wie das zusammenhängt.
Ich mache kurz einen Exkurs. Ich war in Dänemark, da ist nämlich das Stromnetz völlig durchdigitalisiert. Das heißt, im Grunde jedes Haus hat zu Hause einen sogenannten Smart Meter im Keller, einen intelligenten Stromzähler.
Na, hallo, guten Tag. Nils, Uwe, willkommen in Dänemark.
Ja, dankeschön. Und da habe ich Uwe Iversen besucht, das ist ein Journalistenkollege, den ich aber quasi privat besucht habe.
Das ist ganz einfach. Ich kann dir das mal hier zeigen. Hier steht L-Spot-Preise, das heißt L-Spot-Preise.
Okay. Der hat uns dann gezeigt, so, ich habe hier eine App auf dem Handy, ich kann sehen, wie viel der Strom kostet. Immer 24 Stunden vorher sieht er das.
Blau ist günstig, gelb ist etwas teurer, grün ist das Beste und rot, Finger weg.
Und da kann er seine Geräte danach ausrichten.
Wenn man jetzt zum Beispiel, vielleicht kannst du im Hintergrund hören, dass meine Spülmaschine läuft.
Da hinten, ah ja, die läuft jetzt.
Ja, die läuft. Und die läuft quasi seit 11 Uhr, obwohl ich heute Morgen um 7:30 aus dem Haus ging. Weil ab 11 Uhr ging es in den blauen Bereich. Und da kann ich ja genauso gut den günstigen Strom benutzen, anstatt den teuren.
Das heißt, er stellt die Spülmaschine ein, wenn es mittags einen günstigen Strompreis gibt und macht die ganzen Geräte dann an. Und dann profitiert er vom günstigen Strom. Manchmal ist der Strom auch umsonst in Dänemark, hat Uwe Iversen gesagt.
Und es kann auch zum absoluten Nulltarif abgerechnet werden.
Er hat dann einen Stromlieferanten, mit dem hat er eine Abmachung sozusagen. Ich bezahle den Strom, je nachdem, wie er gerade vorhanden ist. Wenn jetzt ganz viel Strom produziert wird, wenn PV und Windkraftanlagen sehr viel Strom produzieren, weil der Wind weht, die Sonne scheint, dann geht der Preis nach unten, weil es ist sehr, sehr viel Strom da. Besonders mitten am Tag ist der Preis dann null. Dann kann ich meine ganzen Anlagen einschalten, Spülmaschine, Waschmaschine und sonst alles Mögliche. Und dann kann ich davon profitieren. Und wenn eben es ist dunkel draußen, der Wind weht nicht, dann geht der Preis eben nach oben. Das heißt, dann ist der Strom teuer. Es geht immer um Angebot und Nachfrage. Und wenn sozusagen Wind und Sonne keinen Strom liefern, dann fehlt einfach Strom. Der muss dann produziert werden durch extra Kraftwerke. Und das kostet Geld.
Und der Smart Meter, das ist dann die Schnittstelle zwischen diesem aktuellen Strompreis und dem aktuellen Stromverbrauch von Uwe Iversen.
Der Smart Meter, der sendet eben über den Tag ständig, wie gerade der Stromverbrauch in dem Haus ist. Ne? Und zwar ist nicht nur einmal im Jahr Strom ablesen und sowas, wie viel habe ich jetzt verbraucht, sondern der liefert ständig über den Tag, liefert der Informationen, wie ist gerade der Verbrauch. Und dementsprechend kann der Stromlieferant dann eben auch abrechnen mit Uwe Iversen in dem Fall.
Mhm. Also das heißt, für Uwe Iversen als Verbraucher ist es so, dass er Geld spart und gleichzeitig macht es auch Sinn für die Verteilung vom Strom im Netz, richtig? Also es sind quasi zwei Fliegen mit einer Klappe.
So ist es. Alles, was verbraucht wird, ist gut, sag ich mal so. Also jeder Strom, der verbraucht wird, ist gut, weil er hilft natürlich. Man muss natürlich immer drüber nachdenken, es geht da jetzt nicht um einen Kühlschrank, sondern es geht um Elektroautos und Wärmepumpen, irgendwas, was stark Strom zieht. So ein E-Auto braucht halt sehr viel Strom. Und wenn man ein E-Auto hat, dann sollte man es eben dann laden, wenn der Strom günstig ist, weil dann profitiert man absolut davon. Das heißt, es geht um diese großen, Anführungszeichen, Stromfresser, dass man die dann einsetzt, wenn eben viel Strom vorhanden ist. Das würde das Stromnetz eben entlasten.
Ja.
Sag mal, aber ist das nicht irgendwie ein bisschen nervig, wenn man darüber nachdenken muss, wann man jetzt die Waschmaschine anstellt oder die Spülmaschine? Ist das nicht wieder irgendwie noch ein Planungsaufwand so im Verlauf des Tages? Ist ja irgendwie auch ganz angenehm, wenn man das einfach anmacht, wann man will, oder? Nervt ihn das nicht?
Also er sagt, man gewöhnt sich da total dran. Das ist einfach eine Routine, die gewöhnt man sich an. Und für ihn ist das völlig normal. Und er sagt, ganz viele Dänen machen das auch so. Ich glaube, es ist einfach eine Sache, die man sich angewöhnt. Es ist ja auch so, dass man in Deutschland, wenn man ein Auto fährt und tanken möchte, dann fährt man ja auch nicht hin, wenn man weiß, jetzt ist es besonders teuer. Man kann ja auch weiterhin den Strom nutzen, wenn man Lust hat. Man muss dann nur eben dann mehr bezahlen, wenn er halt dann nicht in Hülle und Fülle vorhanden ist. Ne?
Okay, das klingt also schon nach einer effizienteren Lösung. Wäre sowas nicht auch in Deutschland möglich, so Smart Meter wie in Dänemark?
Was in Dänemark möglich ist mit diesen Smart Mietern, ist natürlich auch in Deutschland möglich. Es findet auch schon statt. Also ist es auch in Deutschland möglich, einen flexiblen Stromtarif zu nutzen, wenn man so einen Smart Meter hat. Nur diese Verteilung von diesen Smart Mietern hat sich eben extrem verzögert in Deutschland. Das ist eigentlich ein Riesenproblem, weil eben in Deutschland nur ungefähr 2% aller Stromzähler intelligente Stromzähler sind. Und nur mit diesen intelligenten Stromzählern funktioniert diese flexible Stromabnahme richtig. Deswegen ist es für viele auch noch völlig Neuland, dass sozusagen der Strompreis über einen Tag sich verändern könnte und man sich daran anpassen könnte, obwohl das natürlich extrem helfen würde. Wenn natürlich alle Leute dann viel Strom nutzen würden, wenn viel da ist, dann wäre das natürlich wesentlich hilfreicher, als wenn der Strom quasi abgeregelt und weggeschmissen werden muss.
Wer ist denn dafür zuständig, dass in Deutschland mehr Smart Meter in die Häuser kommen?
Deutschland, jetzt wird es richtig kompliziert, wie in Deutschland immer alles kompliziert wird, wie es ins Detail geht. Also diese Smart Meter sollten eben besonders sicher sein, damit da kein Hacker zugreifen kann und dergleichen Dinge. Sind auch jetzt, wie ich das höre, sehr sicher. Mir wurde gesagt, so ein Smart Meter würde sicherer angeschlossen in Deutschland als ein Geldautomat. Und es gibt eben diese Verteilnetzbetreiber, die zuständig sind dafür, diese Smart Meter eben in die Haushalte zu bringen, die einzubauen. Da gibt es ungefähr 800 davon, aber eben 500 davon, von diesen 800, hatten Mitte 2024 noch so gut wie keine Smart Meter eingebaut. Da sieht man, was da noch auf uns zukommt.
Wie ist denn da überhaupt der Zeitplan? Also wann können wir denn damit rechnen, dass auch in Deutschland jedes Haus oder fast alle Häuser so einen Smart Meter haben?
Oder das dauert noch viele Jahre. Sagen wir mal, Anfang der 30er Jahre sollen die meisten so einen Smart Meter haben.
Also, diese Flexibilisierung des Stromverbrauchs, die würde dafür sorgen, dass weniger erneuerbare Energie weggeworfen werden muss. Welchen Anteil hat diese Problematik und die mögliche Lösung überhaupt an der Energiewende, die wir vorhaben?
Wenn wir die Energiewende zum Erfolg bringen wollen, dann muss diese flexible Stromabnahme einfach funktionieren. Der Strom muss dann genutzt werden, wenn er in Hülle und Fülle vorhanden ist. Und das geht einfach nur dadurch, dass er dann auch günstig ist und die Leute unmittelbar auch davon profitieren, dass sie günstigen Strom nutzen. Dann funktioniert es auch.
Wir haben jetzt in unserem Beispiel von Solarpanelen zu Hause gesprochen oder eben von der privaten, ja auch Waschmaschinennutzung zum Beispiel in Dänemark. Richtig viel Energie verbrauchen doch zum Beispiel Unternehmen aus der Industrie, die was herstellen. Also die können doch jetzt nicht sagen, heute produzieren wir mal weniger Autos oder Medikamente oder sonst was, oder? Und schauen dann, wann mehr Strom da ist, beziehungsweise günstigerer Strom da ist, oder? Also wie könnten die denn Strom flexibel nutzen? Könnten die das überhaupt?
Ja, ist nicht einfach. Ich habe ja beim Unternehmen Arubis, das ist ein großer Kupferproduzent in Hamburg. Die Kupferhütte da in Hamburg ist riesig groß, gibt Schornsteine, es dampft. Also das ist Industrie, wie man sich im Bilderbuch vorstellen kann. Da haben sie eine Anlage, die nennt sich Elektrolyse. Der wird eben quasi reinstes Kupferblech erzeugt über einen Prozess, der mit Strom funktioniert. Bei Arubis habe ich mit Ulf Gerkens gesprochen. Er ist da der Manager für Energie weltweit sogar von Arubis. Und der hat mir vor Ort erzählt, wie sich es verhält mit der flexiblen Stromnutzung.
Wir können nicht zurückfahren, ohne einen wirtschaftlichen Schaden davon zu tragen. Entweder durch Minderproduktion oder eben halt auch, wenn Sie es in der Elektrolyse sehen, wenn Sie da runterfahren, dann haben Sie im Prozess Schwierigkeiten von der Qualität.
Ich höre das aus vielen Industrieunternehmen, dass der Strompreis eben ein Riesenthema ist.
Jetzt bekommen wir ja in Deutschland gerade eine neue Regierung. Was plant die denn diesbezüglich? Tut sich da was?
Die neue Regierung hat erstmal erkannt, dass beim Thema Flexibilisierung im Stromsystem, dass es da vorangehen muss. Für die Industrie hat man sich überlegt, man möchte so eine Art Industriestrompreis einführen. Wie der nun genau ausgestaltet werden soll, ist die große Frage. Es wird aber auch angekündigt beim Thema Kosten, dass die Stromkosten um 5 Cent für alle gesenkt werden sollen. Also das kostet Milliarden. Ich bin gespannt, wie das umgesetzt werden soll. Und ich bin auch gespannt, ob das strategisch langfristig die richtige Entscheidung ist.
Bis 2030 sollen 80% vom Strom in Deutschland aus erneuerbaren Energien kommen. Bis 2045 will Deutschland komplett klimaneutral sein. Welche Folgen hätte das denn, wenn Deutschland diese gesteckten Ziele verfehlt?
Also es gibt verschiedene Vereinbarungen, die Deutschland eingegangen ist. Es gibt Klimaziele, die mit der EU verabredet worden sind. Und wenn Deutschland diese Klimaziele 2030 nicht erreicht, dann muss Deutschland Zertifikate ankaufen aus dem Ausland. Das heißt, wir müssen Geld ins Ausland überweisen, um sozusagen uns das Guthaben zu kaufen, was wir selbst nicht erwirtschaftet haben, um es mal einfach auszudrücken. Und zusätzlich ist es eben auch so, dass wir immer noch zu viel CO2 ausstoßen und eben weiterhin auch zur Erderwärmung beitragen. Also das ist eben dann die Konsequenz daraus.
Nach deiner Recherche, wie schätzt du das jetzt ein? Wann wird vom Solarstrom auf dem Dach von Christina Bönning-Huber auch wirklich 100% genutzt? Und wann können wir in Deutschland 100% vom Strom aus erneuerbaren Energien auch wirklich nutzen?
Ja, das ist schwierig, ne? Also es ist einfach eine Riesentransformation, die ist auch sehr, sehr teuer in Bezug auf das Netz, auf den Netzausbau. Das muss einfach mal so gesagt werden. Und die Frage ist halt, wie man das bezahlt. Das ist eine Frage, die ist offen, ohne dass der Strompreis so stark steigt, dass es ein Problem ergibt. Das ist heute ja schon nicht so ganz einfach. Also es gibt jetzt momentan sehr viel Diskussionen um den Netzausbau, weil der Netzausbau extrem teuer ist. Ja, wir sprechen da von Zahlen bis 2045 von 600 Milliarden Euro, die nur das Netz kostet. Also es sind gigantische Summen. Und da wird jetzt argumentiert, wir könnten ja vielleicht den Netzausbau etwas langsamer ablaufen lassen, dann wird es billiger kurzfristig. Wie das sich auf die Ziele dann auswirkt, muss man dann im späteren Verlauf sehen. Man muss die Transformation hinkriegen, man muss den Preis aber auch erträglich halten. Man muss das Netz stabil halten, man braucht Versorgungssicherheit. Das heißt, wir wollen keine Blackouts haben, plötzlich irgendwie Strom weg. Das muss man auch alles noch gewährleisten. Das ist alles nicht trivial, das ist eine Riesenherausforderung.
Nils, vielen Dank dir.
Ja, war schön, dass ich was sagen konnte zur Energiewende.
NDR-Reporter Nils Naber hat uns von den Schwierigkeiten der Energiewende erzählt. Den Link zu seinem Film findet ihr nochmal in unseren Shownotes. Der Film heißt Herausforderung Energiewende. Strom wegwerfen statt nutzen. Und der heutige Podcast-Tipp. Quarks Daily beantwortet euch täglich komplexe Fragen mit dem aktuellsten Wissen aus der Forschung und hilft euch, euch zu orientieren. In der Spezialfolge zu grünen Geldanlagen geht es um die Versprechen von sogenannten nachhaltigen Anlageprodukten. Was bedeutet Nachhaltigkeit überhaupt in der Finanzwirtschaft? Quarks Daily schaut sich genau an, wo unser Geld landet und ob unsere Investition wirklich was verändern kann. Auch den Link dahin findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Autor dieser Folge ist Julius Bretzel. Mitgearbeitet haben Claudia Schaffer und Hanna Heinzinger. Produktion Christiane Gehäuser-Kamp, Fabian Zweck und Christine Dreier. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Bis dahin, schöne Feiertage. Tschüss.